Hallo und herzlich willkommen bei Frau Sensibelchens Wahrheit, dem vollkommen und vollkommenen Podcast für hochsensible Kennerpersönlichkeiten. Mein Name ist Silvia Wagner, ich bin psychologische Resilienz- und Kommunikationsberaterin und begleite dich auf deiner Reise zu mehr Widerstandskraft und zum Entdecken deiner Superspürkraft in all deinen Lebensbereichen. Herzlich willkommen bei der brandneuesten Podcast-Folge von Frau Sensibelchens Wahrheit. Ich freue mich heute ganz besonders, dich begrüßen zu dürfen, denn wir feiern ja heute unser erstes kleines Jubiläum. Und zwar haben wir ja wirklich schon die 10. Folge erreicht. Ich kann aber jetzt schon ankündigen, dass da noch ganz, ganz viel kommen wird, weil ich noch ganz, ganz viele Fragen meiner Klientinnen auch beantworten möchte und weil mir dazwischen auch immer wieder Themen einfallen, ja, wo ich mir denke, die können dir vielleicht in deinem Alltag, in deinem beruflichen oder privaten einfach gleich mal ein Stückchen weiterhelfen. Wo ich ja immer wieder mit der Nase drauf gestoßen werde, beziehungsweise was mir fast täglich in meinem Beratungsalltag begegnet, sind Fragen von meinen Klientinnen, wie sie ihre Widerstandskraft bzw. ihre Resilienzfähigkeit und ihre Nervenstärke, also den Umgang mit Stress, einfach besser lernen können oder wie sie diesen Alltag einfach besser bewältigen können. Deshalb möchte ich mich heute ein bisschen intensiver mit dem Thema Resilienz in der VUCA-Welt befassen. Es sind vielleicht Begriffe, die dir noch nicht so geläufig sind, die möchte ich dir auf jeden Fall erklären und dann am Schluss heute wirklich als Jubiläumsbonus sozusagen möchte ich dir meine Lieblingsübung vorstellen, also eine meiner Lieblingsübungen. Du hast vom Thema Resilienz sicher schon öfter mal gehört und das hat sich ja in den letzten Jahren wirklich so zu einer Art Schlüsselkompetenz entwickelt. Gerade anhand der zunehmenden Herausforderungen der Arbeitswelt, das nennt man ja auch so New Work, durch diese Digitalisierung, durch die Komplexität, Beschleunigung und natürlich auch diese Überschneidungen von Lebensräumen, damit man denen einfach ja besser begegnen kann. Und in der Arbeitswelt sprechen wir in diesem Zusammenhang von der VUCA-Welt. Die VUCA-Welt, also dieses VUCA, das ist wieder so mal so ein Akronym, und zwar ein englisches Akronym, und das setzt sich aus den 4 Begriffen zusammen, und zwar für das V steht die Volatility, also die Unbeständigkeit. Für das U steht, also für die Unsicherheit, the uncertainty. Dann für das C die Complexity, also die Komplexität. Und für das A steht die Ambiguity, und zwar die Mehrdeutigkeit. Das bedeutet, dass in unserer Welt, in dieser VUCA-Welt, die eben durch diese 4 Begriffe so stark geprägt ist, einfach ein ganz neues Denken und Handeln gefragt ist. Also die alten Prozesse, Erfahrungen, Strukturen, die kommen einfach auf dem Prüfstand und wir sprechen nicht mehr von einem Veränderungsprozess, also einem Change, sondern eher von einer Transformation, die viel tiefgreifender ist und die sehr viele Unsicherheiten birgt. Und genau diese Unsicherheiten lösen bei den Menschen auch einen irrsinnigen Stress aus. Und deshalb ist es umso wichtiger, für sich und eben für die eigene Gesundheit wirklich gut zu sorgen und so das eigene Kompetenzprofil zu stärken. Schauen wir uns aber kurz einmal noch den Begriff der VUCA-Welt ein bisschen genauer an. Also das V der VUCA-Welt, also dieser Unbeständigkeit, das erfordert einfach sehr viel Agilität, Veränderungsbereitschaft und Selbstentwicklung. Das U, diese Unsicherheit, die erfordert von uns Menschen ganz schön viel Mut, Zuversicht, Vertrauen und auch so Fehlersouveränität. Das C, diese Komplexität, das wiederum erfordert von uns eine gute Kommunikationsfähigkeit und Kooperationsfähigkeit, systemisches Denken und auch, dass man wirklich gut Verknüpfungen erkennen kann. Und das A, also diese Mehrdeutigkeit, das erfordert wirklich, dass man zu raschen Perspektivenwechseln fähig ist, Konfliktkompetenz zeigt und auch sehr gut reflektieren kann. Und diese Punkte, die hier die erforderlich sind für die VUCA-Welt, die kann man in Resilienzfaktoren so drüber stülpen, die von uns Menschen dadurch eben gefordert werden. Und zwar gibt es verschiedene Resilienzmodelle, aber allen gemeinsam, man spricht in der Resilienzforschung teilweise von 7 Resilienzfaktoren, andere von 8 oder 9, die neuesten sprechen sogar von 9. Was allen aber gemeinsam ist, sind so essentiell, kann man sagen, 7 Faktoren, wobei ich natürlich wieder ein bisschen weitergehe und mir noch einen Zusatzfaktor dazu geholt habe aus einem anderen Modell und die möchte ich dir jetzt ein bisschen genauer erklären. Und da starten wir gleich einmal mit den aus meiner Sicht auch wirklich grundlegendsten und wichtigsten Faktor für die Resilienz und zwar dem Optimismus. Denk mal nach, welches Bild kommt dir spontan in den Sinn, wenn du an Optimismus denkst? Und ich habe ja da gleich einmal ein Bild von einem Glas Wasser vor den Augen. Und je nach Betrachtungsweise ist jetzt das Glas halb voll oder eben halb leer. Was bedeutet das jetzt in Bezug auf den Optimismus? Es geht jetzt darum, zu schauen, wie wir Ereignisse betrachten und welche Einschätzungen wir vornehmen. Sehen wir uns in der Lage, die Herausforderungen zu meistern oder sind wir eher in der Problemstellung verhaftet? Diese Haltung zu diesen Ereignissen, die entscheidet aber über unsere Reaktion und auch den weiteren Umgang mit den Situationen. Und hier merken wir schnell, wenn wir mit Optimismus drangehen, dann sagen wir wahrscheinlich eher, ach, das wird schon oder das gelingt dir sicher. Oder wenn man eher pessimistisch drangeht, sagt man, naja, das gelingt dir doch niemals. Ja? Also da kann man auch schon ganz gut erkennen, wieso die Tendenz ist. Also ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, also bin da wirklich auch sehr stolz drauf und habe mir das aber auch, naja, ich war eigentlich grundsätzlich schon sehr optimistisch, wenn ich mich zurückerinnere an meine Jugend, obwohl ich auch immer wieder mal pessimistische Phasen drinnen hatte. Aber grundsätzlich war der Optimismus, glaube ich, auch so ein Rettungsanker für mich, mich immer wieder mit dem Blick nach vorne nach wirklich weiterzuentwickeln und die Chancen zu erkennen. Ja, das ist auch so ein Indiz dafür, wenn man aus Problemsituationen dann irgendwie doch was Positives gewinnen kann und vielleicht sogar merkt, okay, was will mir das Leben jetzt damit sagen? Was soll ich denn jetzt gerade lernen? Also eine optimistische Einstellung ist schon so ein wirklich sehr wirkmächtiger Resilienzfaktor auch. Als zweiten Resilienzfaktor gibt es den Faktor der Akzeptanz. Und das heißt, wir können ja in unserem Leben nicht alles kontrollieren. Ja? Akzeptanz, die hilft uns aber dabei, eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln. Von allen Resilienzfaktoren fällt aber den meisten Menschen die Akzeptanz am schwersten. Ja, worum geht's denn da? Es geht eben darum, genau hinzuschauen, achtsam zu sein für das, was mit mir passiert, wenn eben unerwartete Ereignisse auftreten. Welche Emotionen werden ausgelöst und wie gehe ich damit um? Oft gehen wir einfach sehr schnell in eine Bewertung von einer Situation, die dann oft auch in Wut oder Ärger endet, weil wir von den Reaktionen der anderen Menschen einfach irrsinnig enttäuscht sind. Oder weil Ergebnisse einfach nicht so sind, wie wir sie uns wünschen. Innerlich wirklich so ganz laut einmal Stopp zu sagen und versuchen mit Distanz an das Geschehene wirklich drauf zu schauen, das ist auch eine gute Möglichkeit, den Umgang mit den Situationen zu ändern. Hinzuschauen, sich zu fragen, was macht denn das jetzt mit mir? Was löst es in mir aus? Wichtig ist es hier, diese Gefühle auch zuzulassen. Akzeptanz, das bedeutet jetzt aber nicht, mit allem einverstanden zu sein. Es ist oft so, dass ich mir denke, wenn mir irgendwas passiert, was mich wirklich extrem hernimmt oder was mich total aus der Bahn wirft, dann ist natürlich die erste Reaktion ein Schock. Es kommt immer ganz drauf an, was das ist, aber meistens ist es so, da kommen mal die Emotionen, ja, das kann Wut sein, das kann Trauer sein, das können Tränen sein. Aber wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, also das so eine halbe Stunde, Stunde, ja, dann ist es wichtig, dass du es schaffst, die Situation in irgendeiner Form zu akzeptieren. Und ich würde sagen, je nach Schwere der Situation dauert das natürlich auch dementsprechend länger, aber du kannst das auch sehr gut trainieren. Ich habe nämlich gerade heute zu einer Klientin gesagt, manchmal denke ich mir, wie interessant es auch ist, mit welchen Menschen ich gerade zu tun habe. Und mir fällt dann immer wieder mal meine Mutter ein, mit der ich ja manchmal meine liebe Not ein bisschen habe. Wir verstehen uns, manchmal besser, manchmal schlechter. Aber so grundsätzlich ist sie für mich, also der Umgang mit ihr, meistens eine große Herausforderung. Aber ich denke mir dann immer, also das habe ich auch erst im Laufe der Zeit gelernt, ich denke mir dann in der letzten Zeit sehr oft, es gelingt mir immer besser, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich akzeptiere das jetzt, dieses Gefühl, das in mir aufkommt. Ja, diese Wut, auch dieses Unverständnis, das sie mir entgegenbringt und wo ich mir immer gedacht habe, okay, jetzt musst du aber mal verstehen, was ich überhaupt meine. Und sie versteht es aber trotzdem nicht. Und dass ich aber auch zulasse, dass ich dann einmal kurz wütend bin in mir. Ja, sie muss das nicht spüren, aber ich darf jetzt auch wütend sein, ich darf über diese Verständnislosigkeit frustriert sein und ich darf das jetzt annehmen. Ich nehme es an, es ist okay, ich akzeptiere meine Gefühle. Und dann passiert meistens ganz was Interessantes, weil diese Akzeptanz, die ermöglicht mir dann das Loslassen von dem, was ich nicht verändern kann. Und ich kann meine Haltung und meine Einstellung selber dazu ändern. Und das ist wirklich ein ganz spannendes Thema. Und da kann ich immer wieder auch lernen und da gibt es auch in Zukunft, also überhaupt zu diesen Resilienzfaktoren gibt es in Zukunft immer wieder auch Übungen und Tipps von mir. Ja, und dann kommen wir auch schon zum dritten Resilienzfaktor und zwar die Lösungsorientierung. Also mit der Lösungsorientierung erleben wir ja das Zusammenspiel der Resilienzfaktoren Optimismus und Akzeptanz. Wenn ich die Situation angenommen habe und generell davon ausgehe, dass Veränderung möglich ist, kann ich jetzt auch in die Veränderung gehen. Und um für die Veränderung zu sorgen, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit Herausforderung und Lösungssuche. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war nicht immer lösungsorientiert, weil manchmal, ich habe dir mal in einer früheren Folge erzählt, dass ich mal in einer Phase war, wo es mir gar nicht gut gegangen ist und wo auch mein Optimismus und meine Akzeptanz von mir selbst auch sehr gelitten haben. Und natürlich war logischerweise, psychologischerweise, auch die Lösungsorientierung dann ist mir sehr schwer gefallen. Aber jetzt ist es eigentlich, ich glaube zu 99% so, dass nach dem ersten Schock die Akzeptanz und dann der Blick in Richtung Lösung geht. Und wenn du das mit in deiner Familie auch praktizierst, dann wirst du sehen, dass die anderen mitgehen. Also ich habe das wirklich erlebt, man kann, wenn man jetzt mit Menschen zusammen ist, ja, die sehr gerne in den Problemen sich aufhalten, ja, und lange dort verharren und lange herum eiern und sagen, oh, es ist alles so schlimm und so in der Opferrolle sich auch gerne und gut und wohlfühlen, ja, das darf man auch eine gewisse Zeit. Ich mache das auch. Du darfst auch einmal wirklich Selbstmitleid mit dir haben. Das ist ja okay. Es ist alles okay, wenn es nicht zu lange dauert. Also wenn diese negativen Denkstrukturen nicht zu lange dauern, dann ist es okay. Weil dann kann man sagen, okay, ich akzeptiere es. Es ist auch jetzt einmal schlecht. Es ist scheiße. Es ist nicht gut, das Leben ist, meint es gerade nicht gut mit mir. Ja, das gibt's und da darf man sich schlecht und arm und als Opfer fühlen. Und ja, ich habe es ja auch durch, wo ich einfach nur arm und traurig und ein bisschen depressiv war. Aber wenn es zu lange dauert, dann muss man was tun. Weil sonst ist die Gefahr, dass man in diesem Stadium einfach verharrt. Und du hast es selbst in der Hand und das ist nämlich das Coole. Das merkt man natürlich oft im ersten Moment nicht, aber du hast es in der Hand. Du hast auch diese ganzen Resilienzfaktoren selbst in der Hand. Du kannst sie steuern. Und das ist gleich die Überleitung zum nächsten Resilienzfaktor und zwar zur Selbstregulation. Wie sieht denn das bei dir aus? Gerätst du schnell aus der Fassung? Wenn ja, wie gelingt es dir denn dann wieder in die Balance zu kommen? Die Selbstregulation oder auch die Emotionssteuerung, das ist wirklich ein sehr spannendes und herausforderndes Thema. Wie oft erleben wir Situationen in unserem Alltag, in denen wir die Balance verlieren und uns vielleicht eben nicht angemessen ausdrücken oder verhalten, weil uns einfach ja, die Situation so überrollt? Und die Selbstregulation hat genau damit zu tun, den kleinen Moment abzupassen, in dem wir zwischen Reiz und Reaktion wählen können. Genau da, wo wir uns nicht von unseren Emotionen steuern lassen, sondern wo wir Bewertungen und Einschätzungen einfach gut reflektieren und hinterfragen und uns den Moment Zeit nehmen, einmal wirklich tief durchzuatmen und da dann erst zu handeln. Und wünschenswert ist an dieser Stelle natürlich, eine generell gute emotionale Kompetenz zu haben. Das zeigt sich darin, wie wir eben unsere eigenen Emotionen einfach ausdrücken und auch, ob wir die Emotionen der anderen Menschen erkennen und einschätzen können. Da geht es auch darum, dass wir unsere eigenen Gefühle, Emotionen auch kennen, dass wir sie benennen können, dass wir gelernt haben, wie wir sie ausdrücken können und dass wir vielleicht auch verstehen, also das war für mich wirklich ein großer Gamechanger, als ich endlich das verstanden habe, hinter jeder Emotion steht ein Bedürfnis. Das war für mich wirklich ein ganz großes, ja, wirklich eine Riesenerkenntnis, als mir das erste Mal so richtig bewusst geworden ist, weil oft ist es ja so, gerade in der Kommunikation, wenn man jemanden wütenden gegenübersteht, dann meistens schießt man zurück. Ja, wenn du Streit mit deinem Partner hast, dann gibt ein Wort auf das andere und die Emotionen, peng, wie Ping-Pong. Ja. Und als ich dann gemerkt habe, ja, wenn jetzt mein Partner mich beschimpft oder ich ihn beschimpfe, dann ist das nicht, weil ich wirklich die Wut auf ihn so habe. Ja. Also die Wut habe ich natürlich schon, aber das ist nicht, weil ich böse sein möchte oder weil er böse sein möchte auf mich, sondern weil gerade irgendeines unserer innersten Bedürfnisse verletzt ist. Und wenn du dich erinnerst, wir haben ja 4 psychologische Grundbedürfnisse. Meistens ist eines dieser 4 Bedürfnisse verletzt. Und das führt dann dazu, dass man auch in Streitgesprächen endet. Wenn man aber dann kurz innehält in der Selbstregulation und einmal kurz reflektiert, was da gerade abgeht, hey, habe ich jetzt vielleicht mit einer Du-Botschaft irgendwas ausgelöst, wo bei dem anderen ein Bedürfnis verletzt worden ist oder umgekehrt, dann hat man schon eine ganz andere Distanz und kann auch ganz anders in dem Gespräch reagieren. Aber zu dieser Kommunikationsgeschichte, da wird es mal eine intensivere Folge dazu geben und gerade zur Kommunikation in der Partnerschaft. Ja, und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Resilienzfaktor und zwar der Selbstverantwortung. Wie können wir selbst wirksam für uns werden? Also die Selbstwirksamkeit ist hier gefragt. Das können wir nämlich, indem wir die Selbstverantwortung eben übernehmen. Was auch immer uns an Herausforderungen oder Widrigkeiten begegnet, wir haben die Wahl, wie wir darauf reagieren, ja, und wie wir auch damit umgehen sollen. Ja, wir haben es in der Hand. Ich habe vorher schon kurz gesagt, wir selbst haben es in der Hand. Und wichtig ist, dass wir uns nicht abhängig machen von den Meinungen, Stimmungen oder Gefühlen der anderen. Wenn wir das nämlich tun, kommen wir ganz schnell in diese Opferrolle, von der ich vorher auch kurz gesprochen habe. Und dann handeln wir nicht mehr eigenverantwortlich. Eigenverantwortlich zu handeln, das bedeutet nämlich, eigene Antworten zu finden für den Umgang mit Herausforderungen. Das bedeutet auch, für sich nach alternativen Handlungsweisen zu suchen. Und das kostet natürlich manchmal Mut, Kraft und Ausdauer. Aber es geht darum, Entscheidungen im Sinne unserer Ziele, Wünsche und Bedürfnisse zu treffen und uns so auch auf den Weg in die Veränderung zu machen. Oft sind wir uns ja gar nicht bewusst, wie schnell wir den anderen die Schuld für Launen und ihr Verhalten und auch für ihre Lebensumstände geben. Ja, da sind wir schneller mal im Bewerten drinnen. Natürlich erfordert es viel Kraft, immer bei sich zu sein und sich seine Entscheidungen oder auch nicht getroffenen Entscheidungen wirklich und deren Konsequenzen bewusst zu sein. Doch kann ich selbst bereits morgen entscheiden, ob ich mir selbst mit einem Lächeln im Spiegel begegne oder ob ich mich klein mache? Weil oft sind es diese ganz kleinen Dinge, die uns Kraft geben, den Blick auf die Dinge zu verändern und die eigene Stimmung zu verbessern. Und allein damit besteht schon die Chance, andere Bewältigungsmuster zu etablieren und nicht in der Opferrolle zu verharren. Und ich habe heute in einem Hörbuch einen ganz coolen Begriff dafür gefunden, und zwar: Mach aus deinen Schutzstrategien Schatzstrategien. Das hat mir so gut gefallen, das habe ich mir gleich gemerkt, weil ich mir gedacht, ja, genau das kann ich selber tun. Ich kann es schaffen. Und auch du kannst es. Genau, und dann kommen wir gleich zum nächsten Resilienzfaktor, und zwar der Netzwerkorientierung. Einer der wichtigsten Punkte für unsere seelische Gesundheit sind unsere sozialen Bindungen. Wenn wir als Kinder mindestens eine liebevolle Bezugsperson gehabt haben, dann konnten dadurch die Belastungen in der Kindheit viel besser gemeistert werden. Und wir hatten einfach positive Verhaltensmuster als Vorbild. Inzwischen belegen auch viele Studien, dass soziale Kontakte eben einen wirklich sehr großen Einfluss auf unser seelisches Wohlbefinden haben. Es geht um das Grundbedürfnis, sich zugehörig zu fühlen, um das psychologische Grundbedürfnis der Bindung, des Vertrauens und der Verbindung. Einsamkeit und ein Mangel an sozialen Kontakten machen uns auf Dauer krank. Und gerade in schwierigen Lebenssituationen geht es darum, Zuneigung, Trost, Unterstützung, Verständnis und Mitgefühl zu erfahren. Sich mit anderen Menschen im Gedankenaustausch zu befinden. Belastungen, Sorgen und Nöte auszusprechen und auch um Hilfe zu bitten, wenn wir sie brauchen. Und dass wir sie vielleicht auch sogar angeboten bekommen und annehmen können. Das ist auch ein großer Punkt, ja? Wir müssen nicht alles alleine stemmen. Wir dürfen auch Hilfe annehmen. Und denke mal selber nach. Wenn du jemand Hilfe anbietest, freust du dich dann, wenn sie angenommen wird? Oder ist es dir lieber, wenn jemand sagt nein? Also mir geht es immer so, ich freue mich, wenn ich Hilfe anbiete und sie wird auch angenommen. Umgekehrt meint man oft, man kann Hilfe nicht annehmen. Doch, du kannst, weil sonst würde sie dir nicht angeboten werden. Als siebten Resilienzfaktor schauen wir uns die Zukunftsorientierung an. Bei der Zukunftsorientierung geht es darum, für sich zu schauen, was man denn langfristig eigentlich erreichen will. Was ist dir denn wichtig in deinem Leben? Und worauf legst du Wert? Was sind deine Werte? Diese Ausrichtung kann und darf sich auch immer wieder ändern. Denn wir durchlaufen ja verschiedene Lebensphasen und natürlich entwickeln wir uns weiter. In jungen Jahren, da wollen wir vielleicht Spaß haben, unser Leben genießen, die Zeit mit Freunden verbringen. Und doch muss aber gleichzeitig auch die berufliche Ausrichtung angeschaut werden. Wenn wir mittleren Lebensalters sind, dann spielt häufig die Ausrichtung auf die Familie eine Rolle. Du kennst das, vielleicht hast du auch gerade kleine Kinder oder sind deine Kinder schon größer, aber du weißt, in der Mitte des Lebens meistens, da dreht sich alles um die Familie, wenn du eine haben möchtest natürlich. Vielleicht hast du auch schon eine Führungsposition erreicht oder musst irgendwie anders Verantwortung übernehmen. Aufgrund von den Erfahrungen, die du da machst, verändert sich natürlich auch dein Blickwinkel und du legst andere Schwerpunkte fest. Und dann, wenn man älter wird, dann freust du dich vielleicht wieder auf eine nicht mehr so getaktete Zeiteinteilung. Du nimmst dir mehr Zeit, Neues zu entdecken und auch Wünsche, die du vernachlässigt hast, wieder neu zu entdecken oder neu auszuprobieren. Ja, dafür zwickt und zwackt es vielleicht an manchen Enden der Gesundheit, aber da muss man halt ein bisschen mehr Zeit in seine Gesundheit investieren. Du siehst, es ist wirklich ein ständiges Ausbalancieren von Herausforderungen und Wünschen an das Leben. Um sich zu fragen, wo stehe ich und wo will ich hin? Was sind Projekte, die ich angehen will? Oder könnte man sogar sagen, dass das Leben ist ein Projekt und ich befinde mich in den verschiedenen Projektphasen? Also so könnte ich das jetzt wirklich gerade beschreiben. Die Werte zu kennen und diese zu leben, das hat einfach eine wirklich große Bedeutung. Denn Menschen, die ihre Werte leben, die fühlen sich natürlich auch wohler und gesünder, weil sie kennen das Warum in ihrem Leben. Den Grund dafür, warum sie etwas tun und warum sie etwas nicht tun. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir unsere Resilienzfaktoren immer wieder gut füttern. Und gerade für hochsensible Scanner-Persönlichkeiten ist diese, ich sage dann jetzt immer, leg dir ein dickeres Fell zu. Ja? Also ich möchte dir auch lernen, ein dickeres Fell zu bekommen. Weil ich immer wieder merke, man kann es trainieren. Man kann diese Resilienzfaktoren wirklich trainieren. Und ich habe dir ja noch einen achten Resilienzfaktor versprochen. Den habe ich mir dazu geholt aus einem anderen Modell. Und zwar ist das der Faktor der Vitalität. Und bei mir fällt da einfach alles rein, was die Gesundheit betrifft. Die körperliche, aber natürlich in erster Linie die psychische Gesundheit. Aber die kann man sowieso nicht getrennt sehen. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Das bedeutet, wenn du nicht gut auf deinen Körper schaust, dann fühlst du dich auch in der Psyche nicht wohl und umgekehrt. Und da geht es viel um gesunde Ernährung, um ausreichend Schlaf, um Bewegung, um Mikronährstoffe, die man zuführen kann. Also dieser Faktor ist auch ein großes Feld und da gibt es auch noch ganz viel Input einmal von mir, aber jetzt nicht an dieser Stelle, weil das würde wieder mal den Rahmen sprengen. Jetzt möchte ich dir eine meiner Lieblingsübungen vorstellen. Und zwar, es ist eine ganz tolle Übung, um runterzukommen, um innere Ruhe zu finden und dir im Inneren einen wunderschönen inneren Gartenplatz zu sichern, auf den du immer wieder zurückgreifen kannst. Und solltest du gerade mit dem Auto unterwegs sein, dann bitte ich dich, diese Übung einfach entweder dann zu Hause zu machen oder für die Dauer der Übung einfach an die Seite, an den Rand, an den Straßenrand zu fahren, weil das wäre sonst einfach zu gefährlich. Setze dich auf einen Stuhl, begib dich in eine bequeme Position und schließe deine Augen. Dann fühle einmal so richtig nach. Spüre den Stuhl unter deinem Po, hinter deinem Rücken, die Rückenlehne, die Armlehnen und unter deinen Armen, die Fußsohlen, wie sie den Boden wirklich berühren und spüren. Und atme ein paar Mal tief durch. Dann lade ich dich ein, sich in deiner Vorstellung einen Garten ganz nach deinem Geschmack einzurichten. Möglicherweise bist du schon ein bisschen neugierig. Wie könnte dieser Garten wohl aussehen, der deinem Unbewussten hilft, sich das auszumachen? Nur erst einmal jetzt für den Augenblick. Was glaubst du, wie groß sollte denn dein Garten wohl sein? Welche Umgrenzung sollte der Garten denn haben? Soll es eher eine Mauer oder eine natürliche Hecke oder ein Zaun sein? Kannst du dir den Zugang zu deinem Garten vorstellen? Das Tor oder die Tür zum Beispiel? Vielleicht siehst du den Garten von außen und was auch immer dir gerade in den Sinn kommt. Es ist ganz in Ordnung. Lass dir ruhig Zeit. Durch das Gartentor oder die Tür oder den Eingang ganz bewusst hineinzugehen, ganz bewusst die Schwelle zu überqueren. Und wenn du es dir erlauben kannst, dir den Garten bei schönem Wetter und in einer angenehmen Jahreszeit vorzustellen, dann schau dich mal um. Gibt es dort Bäume? Ist vielleicht sogar dein Lieblingsbaum dabei? Und welche Blumen oder Sträucher oder andere Lieblingspflanzen kannst du dort sehen? Kannst du sie auch riechen? Tut es dir gut, den Duft einzuatmen? Gibt es vielleicht auch Wasser in deinem Garten? Einen Brunnen, einen Bach, Teich oder See? Magst du vielleicht eine Wiese oder einen Rasen oder andere Grünflächen in deinem Garten haben? Was kannst du hören? Hörst du etwas Angenehmes? Vielleicht Vogelgezwitscher oder das Plätschern von Wasser? Oder das Summen der Insekten in den Blumen? Und was auch immer dir gerade in den Sinn kommt, es ist ganz in Ordnung. Kannst du dir vorstellen, dir in deinem Garten einen Ruheplatz einzurichten? Erst einmal für dich selbst und dann für alle inneren Anteile von dir, damit sie sich auch einmal an einem guten, sicheren Ort wie diesen ausruhen können. In welchem Bereich deines Gartens wäre denn so ein Ruheplatz besonders schön? Und wenn du den Platz einrichtest, vielleicht eine Hängematte oder einen Liegestuhl, oder einen schönen Tisch und ein paar bequeme Gartenstühle, vielleicht aber auch eine Schaukel und einen Spielplatz für dein Kind oder deine Kinder, wenn sie das mögen. Es kann alles ganz liebevoll sein und du kannst dir vornehmen, dass sich hier alle wirklich wohlfühlen sollen, die Erholung brauchen könnten. Vielleicht magst du dich noch einmal bewusst umschauen. Gibt es noch etwas, das wie das Tüpfelchen auf dem I wäre? Und wenn es das jetzt auch noch hier in diesem Garten gäbe, überleg's dir, stell es dir vor, was könnte das sein? Und lass dir dabei ruhig Zeit. Zum Schluss schaust du noch einmal, ob der Garten auch gut umgrenzt ist. Vielleicht kannst du dazu sogar ein wenig die Vogelperspektive einnehmen. Ist der Garten gut eingezäunt? Oder hat er eine natürliche Grenze? Hat er eine angenehme Nachbarschaft? Oder ist er gut eingebettet in die umgebende Natur? Du darfst ihn dir ja so wünschen, wie es dir gefällt. Ist es so in Ordnung? Oder fällt dir noch etwas ein, das du noch einrichten oder verändern möchtest? Lass dir Zeit. Wenn du schließlich alles noch einmal als Gesamtbild wahrnimmst, zum Gartentor oder Ausgang hinausgehst, dich umschaust, den Eingang wahrnimmst, so kannst du ja jederzeit wieder in deinen geheimen inneren Garten. Nur du weißt, wie man dorthin findet. Und du kannst dort den Anteilen von dir auch eine innere Rückzugsmöglichkeit geben, wo sie sich gerade ausruhen möchten oder eine Erholung brauchen könnten. Vielleicht ist es gut, den Eingang noch einmal deutlich wahrzunehmen, die Tür oder das Tor zu deinem Garten. Wenn du dich dann in deiner Vorstellung so drehst, dass du das Tor oder den Eingang zum Garten im Rücken hast, dann kannst du von dort aus ganz allmählich in deinem eigenen Tempo zurückkehren in die aktuelle Wirklichkeit. Hier in diesem Raum, wo du merkst, dass deine Füße Kontakt mit dem Boden haben, dass du deine Beine allmählich wieder besser spüren und deinen Po vielleicht die Sitzunterlage fühlen, deinen Rücken, deine Arme und Hände, deine Schultern, den Hals und den Kopf und dann die Augen öffnen, wenn es in Ordnung ist. Diese Übung ist eben eine meiner Lieblingsübungen aus dem Buch Der innere Garten von Michaela Huber. Und ich hoffe, du hast heute wieder ein bisschen was mitnehmen können. Wir haben heute über die Resilienzfaktoren, über die 8 Resilienzfaktoren gesprochen, die angesichts einer stark veränderbaren und unberechenbaren VUCA-Welt einfach die Faktoren sind, um unser Leben weiterhin glücklich und erfolgreich bestreiten zu können. Und natürlich ist das wieder mal meine Wahrheit. Ich würde mich freuen, was du dazu sagst. Hast du Fragen dazu? Dann stell sie mir gerne und ich werde sie dann in den kommenden Folgen nach und nach beantworten. Schön, dass du durchgehalten hast und dass du so lange dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne oder hinterlasse eine Bewertung oder einen Kommentar. Willst du mehr über meine Arbeit wissen, dann besuch mich gerne auf meiner Homepage unter www.loesungsperspektiven.at oder komm in unsere Facebook-Gruppe, die Super Sensitive Power Group. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Ciao!